Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist crazy. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, liebe Gemeinde, dass das vor kurzem zum Jugendwort des Jahres gewählt wurde. Das ist crazy. Und das Gute an diesem Wort, eigentlich sind es zwei, aber es zählt trotzdem als ein Wort, das Gute daran ist, man kann das immer sagen, wenn man sonst nichts zu sagen weiß. Also zum Beispiel, wenn man total verblüfft ist, wenn man auch nicht weiß, wie es weitergehen soll, das ist crazy. Wenn man das sagt, das reicht immer. Der Glaube daran, dass bald die Welt untergehen könnte, ist heutzutage so verbreitet wie schon lange nicht mehr. Was sagen wir dazu? Das ist crazy. Ja, also seit der Aufklärung, also schon seit dem 17. Jahrhundert und in der ganzen Moderne, hat ein fast unbegrenzter Fortschrittsglaube geherrscht. Also es wird immer alles besser und wir Menschen kriegen alles immer besser in den Griff. Und wir können immer mehr aufbauen und immer mehr erkennen und immer mehr Technik kommt dazu und alles wird immer nur besser. Nur seit ein paar Jahren, da denken junge Menschen wieder, vor allem junge, da denken junge Menschen wieder, sie wären die letzte Generation. Und da kommt sie wieder heraus. Die uralte Angst vor dem Ende des Lebens. Und zwar nicht nur vor dem Ende des eigenen Lebens, das gab es wahrscheinlich immer, aber jetzt auch neu wieder die Angst davor, dass es mit dem Leben überhaupt und mit der ganzen Welt zu Ende gehen könnte. Und das ist eine ganz archaische, eine uralte Angst, dass alles untergehen könnte und nichts mehr da bleibt, nichts mehr übrig bleibt. Es ist die gleiche Angst, die schon mal geherrscht hat, nämlich als die Sintflutgeschichte aufgeschrieben wurde. Die Angst, Gott könnte es bereuen, dass er die Erde geschaffen hat. Gott könnte es bereuen, dass er mich geschaffen hat. Und deswegen könnte er das ganze Leben zurücknehmen und alles wieder zunichte machen. Der Unterschied ist vielleicht, dass heute die wenigsten glauben, dass es Gott ist, der die Erde geschaffen hat. Und deswegen glauben sie natürlich auch nicht daran, dass es Gott ist, der bestrafen könnte oder der die Erde wieder vernichten könnte, sondern man denkt, die Probleme der Erde, Klima und Kriege und alles, was dazugehört, ja, das kriegen wir Menschen eben nicht mehr in den Griff und dann ist es aus. Aber ja, wisst ihr was, das ist eigentlich gar nicht neu, sondern auch damals vor der Sintflut, da war das gleiche Problem, dass die Menschen gedacht haben, ja, dass sie nicht gedacht haben, Gott ist derjenige, der straft, sondern wir kriegen es nicht in dem Griff. Sie wollten es ja alles selbst machen. Sie wollten ja gerade ohne Gott auskommen und das war das Problem. Sie wollten alles ohne Gott machen und dann hatten sie nicht mal dem einsetzenden Regen irgendetwas entgegenzusetzen. Die Menschheit war überfordert, hatte der Katastrophe aus eigener Kraft nicht, konnte ihr nicht die Stirn bieten. Gerettet wurde nur, wer sich auf Gott verlassen hat. Gerettet wurde Noah, der rechtzeitig die Arche gebaut hatte, auf Gottes Gebot hin. Noah und seine Familie und die Tiere. Wenn wir heutzutage auf die Katastrophen der Weltgeschichte blicken, dann sagen viele, die nächste Katastrophe werden wir nicht überleben. Das ist häufig das Fazit heutzutage. Das ist so die Stimmung. Aber Gottes Fazit, das wir gerade gehört haben in der Lesung, Gottes Fazit ist ein ganz anderes. Gott blickt auf die Katastrophe der Sintflut zurück und sagt, so schlimm wird's nie wieder. Und das garantiere ich selbst. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass die Welt untergehen könnte, so wie es in der Sintflut fast war. Ihr dürft vertrauen. Deswegen sage ich, als die Sintflutgeschichte aufgeschrieben wurde, da herrschte genau die gleiche Angst wie heute. Die Angst, dass alles zugrunde geht, dass wir die letzte Generation sein könnten, dass nichts mehr übrig bleibt, wenn Gott seinen Segen zurücknimmt, wenn er das Leben zurücknimmt. Die archaische Angst, dass alles Leben keineswegs selbstverständlich ist, sondern dass alles auch ein Ende haben könnte. Und es ist natürlich, das wissen wir, eine begründete Angst. Aber das Fazit der Geschichte war damals und deswegen hat es sich gelohnt, sie aufzuschreiben und deswegen lohnt es sich, sie heute immer noch zu lesen, weil es heute immer noch das Fazit ist. Das wird nicht passieren. Eine ganze Generation fürchtet heute wieder das Weltende, hat das Vertrauen in den immerwährenden menschlichen Fortschritt verloren. Schon damals ist das Weltende nur beinahe eingetreten. Und heute wird es auch nicht so weit kommen, weil Gott sagt, es werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist der Rhythmus Gottes, das ist sein Herzschlag und der wird weitergehen. Klar, das Leben ist bedroht und das erleben wir täglich. Und dazu trägt auch die Menschheit bei. Und da sind wir auch in der Verantwortung, mit Gottes Schöpfung angemessen umzugehen. Wir sollen sie bebauen und bewahren. Und wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht zerstören. Natürlich, dazu sind wir Menschen aufgerufen. Aber gegen alle Befürchtungen, das könnte tatsächlich zum Ende der Welt führen, dagegen stehen Gottes Zusagen. Und jetzt meinen manche vielleicht, ach, Geschichten von einer Flut, habe ich vielleicht schon im Religionsunterricht oder sonst wo gelernt, die gibt's ja gar nicht nur im Alten Testament. Die gibt's in vielen Kulturen damals. Und die Geschichte im Alten Testament ist gar nicht die älteste. Also die haben bestimmt nur abgeschrieben. Aber wisst ihr was, da gibt es doch erhebliche Unterschiede. In den ganzen anderen Flutgeschichten, die es tatsächlich gibt, da ist es eine böse Gottheit auf der einen Seite und die schickt die Flut. Und da ist eine gute Gottheit auf der anderen Seite und die lässt das Wasser wieder ablaufen, weil sich das Gute durchsetzt. Weil in diesem Kampf zwischen der bösen und der guten Gottheit die gute Gottheit gesiegt hat, zum Glück. Aber nächstes Mal kämpfen die vielleicht wieder und dann könnte es anders aussehen. Man weiß es nicht. Der Kampf zwischen Gut und Böse bleibt. Und wie ist es nächstes Mal? Ja, das ist crazy. Das heißt, man weiß nicht, was dann passiert und wie es dann weitergeht. Zur Bibel ist der wichtigste Unterschied: der eine und einzige Gott, er hat alles in der Hand. Er ist es, der die Flut schickt. Und er ist es, der sie zurücknimmt. Und vor allem, er verspricht danach, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Er selbst verspricht es. Er selbst hat alles in der Hand. Und der Regenbogen ist dafür das Zeichen, dass es nie wieder passieren wird. Warum gerade der Regenbogen? Der Bogen ist eine Waffe. Das hebräische Wort, das hier steht, Keshet, das steht meistens im Alten Testament für den Bogen eines Jägers oder Kriegers. Und hier heißt es, dass Gott seinen, wörtlich übersetzt, also seinen Keshet, seinen Kriegsbogen, in die Wolken hängt. Wenn ein Krieger nach Hause kommt vom Kampf, dann hängt er seinen Bogen vielleicht an den Nagel. Aber vom Nagel kann er ihn wieder runternehmen. Trotzdem haben wir das Sprichwort, etwas an den Nagel hängen, das heißt es nicht mehr tun. Und in diesem Sinne hängt Gott den Kriegsbogen an den Nagel, in die Wolken, sodass man das alle es sehen können. Er braucht seinen Kriegsbogen nicht mehr. Er verwandelt ihn in den Wolken in einen Regenbogen. Und da hängt er sichtbar für alle, befindet sich nicht mehr als bedrohliche Kriegswaffe in der Hand von jemandem, der Gewalt ausüben konnte, sondern Gott hat den Bogen dauerhaft abgelegt. Und die Menschen können es sehen und Gott selber kann es sehen. So heißt es ja ausdrücklich, dass auch Gott selbst sich daran erinnern lässt, nein, so etwas wird nicht mehr passieren. Und wir Menschen können zugucken, ja, er hängt ja da oben, er kommt nicht mehr zum Einsatz. Ja, Gott hat den Bogen sprichwörtlich angewendet, indem er die Flut geschickt hat. Und jetzt hat er ihn an den Nagel in die Wolken gehängt. Das heißt, und das ist das Revolutionäre an der Sintflutgeschichte, Gott ändert sich. Also es sind nicht zwei Götter, die untereinander ausmachen, wer stärker ist, sondern es ist der eine Gott, der sich verändert, der dazulernt, wenn man so will, der barmherziger wird. Gott sagt, also nicht wörtlich, aber so ungefähr sagt er, was hat es denn gebracht, dass ich die Menschheit gestraft habe? Und er überlegt und überlegt, was hat es eigentlich gebracht mit der Sintflut? Und seine Antwort ist, Das ist crazy. Also, und das bedeutet, kann ich eigentlich nichts dazu sagen. Eigentlich hat es nichts gebracht. Denn das Herz des Menschen ist immer noch genauso böse von Jugend an wie vorher. Dieses ganze Gestrafe hat ja gar nichts gebracht. Diese Menschen, sie werden sich einfach nicht ändern. Ja, sie würden sich auch nicht ändern, wenn ich nochmal eine Sintflut schicke. Die wird wieder nichts bringen. Also muss ich es ganz anders angehen. Im Grunde ist es skandalös. Gott wird hier beschrieben als inkonsequent. Gott bereut. Gott nimmt zurück. Kann man sich auf so einen Gott denn überhaupt verlassen? Das Interessante ist, überall, es sind wenig Stellen, aber überall, wo im Alten Testament davon die Rede ist, dass Gott etwas zurücknimmt, da tut er es aus Gnade. Nirgendwo heißt es, dass Gott seine Verheißungen zurücknimmt. Aber es heißt immer mal wieder, dass Gott seinen Zorn zurücknimmt, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Und immer, wenn Gott etwas zurücknimmt und bereut und ändert, dann kommt seine Verhaltensänderung den Menschen zugute. Gott ist und bleibt treu, wenn es um seine Verheißungen geht, überall in der Bibel. Gott wird inkonsequent, wenn es um Strafandrohungen geht. Denn Gott will das Leben und das bleibt immer gleich. Gerade darin bleibt er konsequent, wenn er sich ändert. Er schafft Himmel und Erde, Menschen und Tiere, weil er will, dass es Leben gibt. Weil er seine Schöpfung liebt. Und aus Liebe wird er dann auch zornig und eifersüchtig und versucht, mit Strafen zu erziehen. Und dafür ist die Sintflut das Beispiel, fast das einzige Beispiel. Vielleicht muss man das babylonische Exil noch daneben stellen, wo er auch noch mal straft. Aber die Liebe Gottes ist doch immer wieder stärker. Die Liebe zur Menschheit und sein Ja zum Leben ist immer wieder stärker und er nimmt die Strafe immer wieder zurück. Das Volk darf zurückkehren aus dem Exil und nach der Sintflut erscheint der Regenbogen als ewiges Zeichen. Gott stellt fest, tja, die Menschen werden sich wohl nie ändern. Und damit es dennoch eine Zukunft gibt, denn er will ja das Leben, damit es eine Zukunft gibt mit Gott und Mensch, ja, da muss Gott sich eben ändern. Deswegen sagt er, ich hänge meinen Kriegsbogen an den Himmel. Ich schicke Propheten und letztlich, ich komme selbst. Der archaischen Angst vor einem strafenden Gott wird hier etwas entgegengesetzt. So ein Gottesbild wird hier abgelöst, dass es Gott ist, der immer wieder straft und der auch alles zunichte machen könnte. Ja, vielleicht haben wir mal so gedacht, weil Gott vielleicht auch mal so war. Aber durch das Bild von einem liebenden, vergebenden, geduldigen Gott wird unsere alte Vorstellung abgelöst. Und dafür wurde die Sintflutgeschichte aufgeschrieben, damit man es immer wieder nachlesen kann und damit es allen immer wieder klar wird. Du hältst Gott also für einen rächenden Krieger, der sein Keschet, seinen Bogen dabei hat, der den Menschen Grausames zumutet? Nein, davor brauchst du keine Angst mehr zu haben. Guck mal genauer hin. Seine Waffe hängt als Bogen in den Wolken. Als Zeichen der Verheißung überstrahlt der Bogen jetzt alles. Tja, Gottes Ordnungen werden weiterhin nicht eingehalten, immer wieder. Und was passiert? Gottes Gnade ist größer. Dann zählt sein ewiger Bund, wenn seine Ordnungen weiterhin nicht eingehalten werden. Sein ewiger Bund zuerst mit dem Volk Israel geschlossen, dann zusätzlich in Christus auch mit Menschen aus allen Völkern. Dieser Bund zählt mehr und seine Treue ist stärker. Also Gott erkennt, dass er zwar das Recht hätte, die Menschheit erneut zu bestrafen und immer wieder, aber das würde auch nichts bringen und deswegen verzichtet er darauf, garantiert für alle Zukunft. Und im Gegenteil hilft er sogar den Menschen, mit den Konsequenzen ihres eigenen Fehlverhaltens klarzukommen. Okay, Regenbogen, da gehört natürlich das Sprichwort dazu. Am Ende eines Regenbogens, da kann man einen Topf voller Gold finden. Davon ist in der Bibel nicht die Rede. sondern die Bibel ist ganz realistisch. Die Geschichte der Menschheit bleibt eine Geschichte der Schuld und nicht eine Geschichte des Goldes oder des Wunders oder eine mythische Geschichte. Menschen sündigen und das bleibt so. Sie sündigen gegenüber Gott. Sie werden auch untereinander schuldig. Sie tun sich grausame Dinge an. Davon ist die Bibel voll. Sintflutgeschichte steht ja ziemlich weit vorne. Also 1. Mose 6 bis 8 oder beziehungsweise bis 9 ist jetzt hier die Auflösung. Und dann kommt ja noch die ganze Bibel dahinterher. Und das ist der Alltag. Das ist der Alltag, dass Menschen immer wieder schuldig werden, dass sie sich auflehnen gegenüber Gott und untereinander auch nicht nur Gutes tun. Das ist der Alltag. Aber der Regenbogen fängt an in 1. Mose und überstrahlt diese ganze Geschichte der Menschheit. Und eben auch unser Leben, denn wir sind da ja mittendrin. Alles findet unter dem Regenbogen statt. Die Menschen behandeln Gottes gute Schöpfung rücksichtslos und das bleibt alles nicht folgenlos, aber es geschieht alles unter dem Licht des Regenbogens, das heißt unter der Verheißung Gottes, der das trotzdem noch im Griff behält. Und deswegen sage ich, in dieser Geschichte geht es um unseren Alltag. Es geht auch um dein alltägliches Leben. Das ist keine Geschichte, die vor Jahrtausenden gespielt hat oder eine Geschichte, die sowieso nur ein Mythos ist, sondern in der Sintflutgeschichte geht es um den Rahmen für alles, was du erlebst und tust. Wir leben alle unter dem Regenbogen, in dem Sinne, dass hier das Leben stattfindet, wie es nun einmal ist. Wir leben unter dem echten Regenbogen, ohne Goldschatz, mit Schuld, aber auch mit Versöhnung. Unter dem Regenbogen mit Tiefen, aber auch mit Höhen. Mit Angst und Trost. Es ist oft ein schweres Leben, aber ein Leben, das garantiert unter der Verheißung Gottes steht. Es werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und unsere Frage ist, fügen wir uns in diesen Rhythmus ein, den Gott für seine Schöpfung und für uns Menschen vorgesehen hat? Das ist die Frage an uns alle. Und ich sage erstmal, damit jeder eine eigene Lösung finden kann, das crazy. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.